Ich fange mal mit ein paar Vorbemerkungen an. Das Erste, mit diesem Neujahr habe ich immer so ein bisschen Probleme. Ich bin das gewohnt, von Thailand her, dass wir... Wir haben 6-mal im Jahr ein Neujahr. Das Kalenderneujahr am 1. Januar. Dann das chinesische Neujahr, dieses Jahr am 10. Februar. Danach das Thai-Neujahr, 13. bis 15. April. Und danach kommen die verschiedenen Minoritäten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Da kommt man sogar noch auf mehr, wenn man zählen will, weil das da teilweise jedes Dorf extra festlegt, wann Neujahr ist. Also bei uns sind die Jahre kürzer, wenn man nur von Neujahr zu Neujahr rechnet. Die zweite Vorbemerkung, Dankeschön für dein Vorspiel vorhin, denn ich denke, das ist eigentlich der richtige Ton. Wir leben ja in einer verrückten Zeit, in einer verrückten Welt, und wenn wir das wirklich in unseren Kopf reinkriegen und auch drin behalten, dass in dieser verrückten Zeit und Welt das wirklich bleibt und da drüber steht, dieses Jesus Christus herrscht als König. Ich sag's mal so, bei allem Schlechtgehen geht's uns dann gut. Von daher, Dankeschön für diesen Auftakt, den du da reingegeben hast und da einen richtig guten Ton auch mit reingebracht hast. Dann habe ich noch mal eine ganz persönliche Geschichte. Ich habe ein wenig gestaunt, dass da der Adventskranz immer noch ist. Den letzten, den ich gesehen habe, der ging während des Gottesdienstes in Flammen auf. Das war im Mutterhaus in Lachen. Wir haben es geschafft, ihn während der Predigt zu löschen, bevor der Raummelder die roten Autos gerufen hat. Das ist ja bei öffentlichen Gebäuden immer so ein bisschen schwierig. Und dann gibt es da noch etwas dazu. Ich war ein bisschen erstaunt, dass das noch nicht weggeräumt ist. Aber jetzt mal was ganz Persönliches dazu. Ihr räumt ja jetzt irgendwann zu Hause bei euch auch auf. Habt ihr schon? Gut. Egal. Wenn ihr Kerzenreste habt, die ihr nicht braucht, schmeißt sie nicht weg, hebt sie mir auf und gebt sie irgendwann bei mir ab. Das ist seine Sache. Ist nur einfach so, bevor ihr die wegschmeißt, hebt sie mir auf, bringt sie das nächste Mal, wenn ich da bin, mit. Dann ist das eine gute Sache. So, jetzt Schluss damit. Nächste Vorbemerkung. Die hat es jetzt aber schon mit unserem Text zu tun heute. Ich denke, die Jahreslosung haben wir alle irgendwo gelesen. Ist ja auch relativ gut zu merken. Ist ein kurzer Satz. Aber wie geht es euch damit? Also ich tue mich ein bisschen schwer.
Die letzte Mal reicht das
überhaupt. Naja, gut. Ist auch nicht schwierig, aber dieses alles oder alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich tue mich schwer damit. Und das hat auch ein Stückchen was mit der deutschen Kultur zu tun. Wenn wir dieses Wort hören und auch benutzen, dann sind wir ganz schnell auf der emotionalen Ebene. Für uns ist das ein Wort, das hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Und wir haben auch immer so im Kopf, da muss Gefühl auch eine Rolle beispielen. Und wenn ich dann reingucke, da kollidiert unser Denken mit dem Denken, was wir im Wort Gottes haben. Da steckt eine ganz andere Konzeption dahinter. Und die andere Seite der Schwierigkeit ist, im Studium habe ich mal auf dem Flohmarkt in Marburg eine Bibel gefunden, in einer Übersetzung, die es schon lange nicht mehr gibt. Ich weiß auch nicht, ob es die überhaupt in großer Breite gegeben hat. Vorne drin stand Übersetzung von Leander van Es, Weiland, Professor der katholischen Theologie zu Marburg. Ist eine großartige Übersetzung. Als ich mir die dann angeguckt habe im Johannesbrief, wo eben sehr viel über Liebe die Rede ist, da muss der Vorbesitzer oder der Vorvorbesitzer, ich weiß es nicht, ein Problem mit gehabt haben. Der muss also mit einem Messer das Wort Liebe aufgespießt haben. Der hatte wohl Schwierigkeiten damit, was da so drin steht. Und an manchen Punkten ist das ja so. Wie gehen wir damit um? Wenn es da heißt, alles, was ihr tut oder alle eure Dinge, lasst in der Liebe geschehen. Und dann kommt diese deutsche Geschichte, das hat was mit Gefühl zu tun. Und wenn wir ehrlich sind, das fällt uns doch schwer, immer so die richtigen Gefühle einem anderen Menschen gegenüber zu haben, nicht? Im Deutschen heißt es ja nicht umsonst doch, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Da wird es schwierig. Und von daher denke ich, ist es gut, wenn wir einfach mal so ein bisschen gucken, der Hintergrund des Wortes Gottes, wie geht der damit um? Und das ist eigentlich, wenn wir selbst in unserem deutschen Kontext da so ein bisschen denken, gar nicht so schwierig. Wir vergessen nur häufig, dass Lieben ein Verb ist. Als ich noch in der Grundschule war, nannte man das Tu-Wort. Es geht ums Tun. Es geht nicht ums Fühlen. Und dann sieht das schon gleich ganz anders aus, wenn wir uns das wirklich vor Augen führen. Ich will an diese Jahreslosung mal ein bisschen thesenartig rangehen, mit 10 verschiedenen Thesen, die sich aber alle damit beschäftigen. Erste These. Liebe ist Verpflichtung, keine Möglichkeit. Das ist also nicht etwas, wo wir als Leute, die sagen, ich will mit dem lebendigen Gott leben, dass wir da überhaupt eine Wahlmöglichkeit haben. Das ist nicht so, dass ich mir das aussuchen kann, sondern es ist eindeutig eine Verpflichtung. Paulus und Johannes sagt das ganz ähnlich. Im Römerbrief formuliert er so, seid nichts einander schuldig, außer einander zu lieben. Da bin ich raus aus der Entscheidung, sondern das ist einfach da. Es ist eine Verpflichtung, es ist keine Möglichkeit. Das heißt, ich habe nicht einmal die Wahl, ob ich oder ob ich nicht. Sondern das ist etwas, das hat Gott einfach auf jeden seiner Leute draufgelegt. Es ist Verpflichtung. Ich stehe als ein Christ in der Pflicht zu lieben. Das ist nicht, ich kann oder ich kann nicht. Da bin ich raus, da hört auch meine Entscheidungsfreiheit auf. Und wenn wir so an diese erste These denken, ich denke, dann versteht ihr mich, wenn ich sage, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Jahreslosung, denn da gibt es nicht eine Möglichkeit, sondern es ist so, wie ich mit dem anderen umgehe. Daraus ergibt sich dann auch die zweite These. Liebe ist eine grundsätzliche Willensentscheidung. Es ist eine Entscheidung. Und da sind wir ganz raus aus allem gefühlsmäßigen Ding. Es ist eine Entscheidung. Und wenn ich da auch wieder gucke, was sagt die Schrift dazu, dann bin ich ganz schnell bei dem, was Paulus im Philipper im zweiten Kapitel schreibt, seid so gesinnt, wie Christus auch war. Da haben wir natürlich auch wieder so ein bisschen unsere deutschen Schwierigkeiten, nicht? Gesinnt sein, das findet im Kopf statt. Nur ein hebräisches Denken hat einen ganz anderen Ansatz. Wenn wir davon sprechen, das habe ich verstanden, das habe ich kapiert, das habe ich begriffen, dann ist das immer eine Sache, die im Kopf stattfindet. Dann kann ich das abspeichern und dann ist es okay. Ich weiß es, ich kann es sogar einem anderen erklären. Da sind wir aber auf der Ebene von Platon, im griechischen Denken. Für den Hebräer ist das anders. Ich habe erst etwas begriffen, wenn ich es tue. Vorher nicht. Theoretische Erkenntnis gibt es nicht im hebräischen Denken. Sondern es hat was damit zu tun, was ich tue. Liebe ist von daher eine grundsätzliche Willensentscheidung. Und es heißt, jawohl, ich entscheide mich dafür zu lieben. Und ich stehe dazu. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wie ist das, wenn wir verheiratet sind? Irgendwann haben wir öffentlich gesagt, ich habe mich dafür entschieden, mit dieser Frau, mit diesem Mann zu leben. Und dann vergehen die Jahre und die Jahrzehnte vielleicht. Und der andere verändert sich. Und man entdeckt so Seiten an dem, auf die war man gar nicht gefasst. Dem anderen geht es übrigens mit einem selber dann auch so. Muss man ja auch sehen. Und dann passiert auch das, dass man sich mal nervt. Dass man sich vielleicht sogar auch mal denkt, wenn ich den jetzt mal ein paar Tage nicht an der Backe habe, bin ich auch nicht böse drum. Ich sag's mal bewusst vorsichtig. Vielleicht kommt sogar die Frage dann auf, war das wirklich die richtige Entscheidung? Wie ist das dann mit dem, was wir Liebe nennen? Ist es nur die emotionale Ebene? Dann geht da ganz schnell was völlig kaputt. Und wenn es heißt, Liebe ist eine grundsätzliche Willensentscheidung, dann hat das immer auch Bundescharakter. Ein Versprechen, für das ich mich entschieden habe, bei dem ich bleibe. Das ist das, was von der Schrift wirklich dahinter steht. Ich habe mich dafür entschieden und ich bleibe dabei und ich werde auch dementsprechend handeln. Dritte These. Liebe und Gehorsam gegen Gott gehören zusammen. Wir können das nicht voneinander trennen. Der Petrus schreibt in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit? Zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren. Also, ich kriege das nicht gut hin, oder ich kann das so nicht machen, dass ich sage, war ja mal eine Zeit, wo das von vielen Theologen so rauskam, liebe und dann tu, was du willst. Nein, das funktioniert nicht. Lieben und Gehorsam gegen Gott gehören zusammen. Und ich kann das nicht gegeneinander ausspielen. Sonst lande ich da, unterstelle ich jetzt niemanden hier von uns, dann breche ich aus der Ehe aus, in eine andere Ehe ein und sage, ist ja alles aus Liebe geschehen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht sagen, ich liebe als das Gebot Gottes, aber gehorsam gegen sein Gebot schiebe ich an die Seite. Das funktioniert nicht. In dem Moment, wo ich dem Gebot Gottes gegenüber ungehorsam werde, habe ich längst den biblischen Sachverhalt der Liebe verlassen. Auch wenn das ganz oft anders propagiert wird und teilweise auch anders gelebt wird. Es gehört zusammen, wir können es nicht trennen. Das Weitere, Liebe ist konkret. Das heißt, Lieben erschöpft sich nicht in irgendwelchen allgemeinen theoretischen Überlegungen, bleibt nicht dem Gutdünken des Einzelnen überlassen, sondern sie ist ganz konkret. Und das führt uns auch gleich zum nächsten, die fünfte These: Liebe kommt in der Tat zum Ausdruck. Vergessen wir das nicht. Lieben ist ein Verb, ein Tu-Wort, nicht ein Fühlwort. Das Wort gibt's wieder im Deutschen nicht, aber ist egal. Es ist ein Tu-Wort, kein Fühlwort. Und es geht sogar, tun nicht nur ohne mein Gefühl, sondern gegen mein Gefühl. Wenn es im Alten Testament heißt, und wir sollten das nie gegen das Neue ausspielen und umgekehrt auch nicht, liebe deinen Hasser, bei uns ist das übersetzt mit liebe deinen Feind. Da werde ich nicht nach Gefühlen gefragt. Überhaupt nicht. Sondern ich werde nur danach gefragt, was ich tue. Liebe kommt immer nur in der Tat zum Ausdruck. Paulus spricht da sehr viel davon im Galaterbrief, im 5. Kapitel, wenn er von dem durch die Liebe handelnden Glauben spricht. Und da ist der Bezug noch nicht einmal in erster Linie mein Gegenüber. Guckt mal da im Galaterbrief mal so ein bisschen nach. Also ich gebe euch heute nur ein paar Thesen zum Weiter nachdenken. Nein, falsch. Jetzt habe ich Unsinn geredet. Zum Weiter nachleben. Nicht nur zum Nachdenken. Da bleiben wir wieder irgendwo ein Stückchen zu kurz. Liebe kommt in der Tat zum Ausdruck. Und oft wird ja dann auch diese Erzählung Jesu von dem barmherzigen Samariter genannt. Und dann ist ja in dieser Auseinandersetzung, wir haben ja dann ganz schnell der da auf der Straße liegt, das ist der Nächste, nicht, dem man Gutes tut. Ist doch so, ne? Eben nicht. Jesus fragt den Pharisäer, wer ist denn nun der Nächste? Und er sagt, der getan hat. Nicht der auf der Straße liegt. Der getan hat. Und dieses Wort, was da gebraucht wird für den Nächsten, wenn wir es direkt wieder aus dem Hebräischen übersetzen, dann heißt das, der, auf den ich mich einlasse, mit dem, was ich tue. Und ich lasse mich nur auf jemanden ein, wenn ich am Handeln bin. Gefühle sind kein Einlassen. Die spielen auch gar keine große Rolle dabei. Und ob ich da dem anderen etwas tue, was gut für ihn ist, mit einem tollen Gefühl oder mit gar keinem Gefühl oder vielleicht sogar mit einem negativen Gefühl, ist nicht so entscheidend. Darum geht es nicht. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann frage ich euch einfach mal, als Gott Liebe getan hat, wir reden vom Kreuz, was für ein Gefühl hatte Jesus dabei? Mein Vater, wenn es ohne geht, dann will ich lieber ohne. Ohne Kreuz. Und wenn wir das begreifen wollen, es geht ums Tun und nicht ums Fühlen, dann sind wir ganz doll bei dem, was wir an Jesus sehen. Da waren keine guten Gefühle, da waren keine positiven, da waren keine Harmoniegefühle da. Ja, eben. Das war eigentlich noch mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Das war Quälerei in alle Richtungen. Und das war getane Liebe. Und wenn wir in den Galaterbrief so ein bisschen mehr noch reingucken, gerade das 5. Kapitel spricht ja sehr viel darüber, dieses Lieben oder in der Liebe handelnder Glauben, dann entdecken wir noch das, was ich versuche in der 6. These zu formulieren. Liebe ist Erfüllung des Gesetzes. Wir tun uns ja immer so ein bisschen schwer mit dem Wort Gesetz, ne? Wir sagen, gilt nicht mehr. Da würde ich jetzt gerne mal so ganz angriffig fragen, wo steht das denn geschrieben? Jesus hat nahezu das komplette Gesetz erstens bestätigt und zweitens auch nochmal als Verhaltensmaßregel wiederholt. Und wenn wir mal genau gucken, Liebe ist Erfüllung des Gesetzes. Lest euch mal, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, nicht so schnell drüber. Und geht mal weg von dem, was wir sowieso auswendig gelernt haben. Wenn wir uns mal den Teil angucken, den wir die 10 Gebote nennen, dann sind sie eigentlich alle Ausführungsbestimmung der Liebe. Denn wenn ich liebe, jetzt im hebräischen Verständnis, dann werde ich nichts tun, was dem anderen schadet. Dann werde ich mir nicht bei dem anderen, ich sag's mal wieder ganz vorsichtig, die Goton würde das jetzt am besten verstehen, Jum de Brün, also sich etwas leihen, in dem Bewusstsein gebe ich eh nicht zurück, ich glaube in Deutsch heißt das klauen, dann werde ich nicht stehlen. Dann werde ich nicht die Unwahrheit über jemanden sagen. Dann werde ich vielleicht noch nicht mal sämtliche Wahrheiten über jemanden sagen, wenn sie nichts nützen. Dann werde ich auch nicht gierig auf das gucken, was der andere hat. Dann werde ich nicht Ehe brechen. Und dann werde ich den anderen auch nicht tothauen. Das hat etwas damit zu tun, mit diesem grundsätzlichen Charakter Gottes. Das ist sein Wesen, zu lieben. Und alles, was das Gesetz uns sagt, ist das, was Ausführung ist. Dass wir das Wesen Gottes leben. Können wir das? Ja. Denn da, wo ein Mensch neu geboren ist, hat er auch die Genetik Gottes in sein Leben hineinbekommen. Ja, da grinst jemand in sich hinein. Das ist so. Das ist so. Es geht eigentlich in dem Ganzen darum, das Wesen Gottes zum Zuge kommen zu lassen in unserem Leben. Paulus formuliert das nochmal anders, wenn er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in uns. Also wir sind wirklich randvoll eigentlich. Lasst noch einen Tropfen zu, dass es zum Überlaufen kommt. Und wir werden diese beiden Seiten, ich habe es zu der anderen These schon mal so gesagt, nicht voneinander trennen können. 7. These. Liebe ist das Gegenteil des Bösen und des Todes. Und daher, ohne ein Ablehnen allen Bösen nicht zu leben. Was heißt das? Das heißt, ja unter anderem auch, ich werde Liebe nicht leben können, wenn ich allem Bösen in mir, in meinem Herzen, in meinen Händen, in meinem Denken, in meinem Fühlen Platz lasse. Und jetzt gehe ich mal in manche Dinge, die wir im Alten Testament sehr häufig formuliert haben, im Neuen aber auch. Lieben ohne zu hassen ist nicht möglich. Ja, jetzt sind die Fragezeichen auf den Gesichtern. Das widerspricht sich doch. Nein, das widerspricht sich nicht. Wenn ich Liebe leben will, werde ich nicht umhinkommen, das Böse zu hassen. Nicht den Bösen, sondern das Böse. Und das entspricht auch dem Wesen Gottes, wenn er sagt, ich liebe Barmherzigkeit und hasse das Böse. Das ist kein Widerspruch, im Gegenteil. Das bedingt einander. Von daher ist Lieben immer auch eine Entscheidung und ein Aussortieren von bestimmten Dingen. Achte These. Liebe ist Gemeinschaft und benötigt daher ein Gegenüber und ist von der Treue nicht zu trennen. Ich habe es vorhin mal so kurz erwähnt, dass Liebe das Wesen Gottes ist. Und das ist eigentlich, dieses komische deutsche Wort, eigentlich, immer wenn man eigentlich sagt, meint man das Gegenteil. Nein, meine ich in diesem Fall nicht. Es ist mit einer der schlagendsten Belege für die Dreieinigkeit unseres Gottes. Das Wort kommt ja nicht vor in der Schrift. Der Sachverhalt schon. Wenn wir von einem dreieinigen Gott reden und selbst in diesem, was oft als Gegensatz da ins Feld geführt wird, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein, oft ist es übersetzt, einziger. Das Wort, was da steht, ist aber auch anders zu übersetzen, denn es heißt ein in sich Einiger. Und dann ist Platz, sowohl für Gott den Sohn, als auch für Gott den Heiligen Geist. Und warum ist das einer der ganz kräftigen Belege dafür? Wir reden davon, weil es das Wort Gottes uns so sagt, das Wesen Gottes ist Liebe. Da sind wir uns doch einig, ne? Das würden wir auf kein anderes Ding, was als Gott bezeichnet wird, so anwenden können. Weil Liebe immer ein Gegenüber braucht. Gott hat dieses Gegenüber vor Grundlegung der Welt in sich selbst schon. Da kommt natürlich auch die angriffige Aussage dann dazu, Gott hat uns Menschen nicht nötig, um zu lieben. Er hat eigentlich in sich selbst genug. Und warum ihm das Spaß gemacht hat, sowas wie uns in die Welt zu setzen, bin ich mal gespannt, ob ich dafür meine Erklärung kriege. Aber das ist sein Wesen, weil er ein Gegenüber in sich selbst hat. Und wir haben das in der Schrift an manchen Stellen, bei Johannes zum Beispiel, wenn Jesus sagt, die du mir gegeben hast, ich gebe es mal mit freien Worten wieder, die liebe ich so, wie du mich vor Grundlegung der Welt geliebt hast. Jesus, der Sohn, war das Gegenüber vom Vater. Vor Grundlegung der Welt. Da war immer ein Gegenüber der Liebe. Und es hat auch eine ganz praktische Auswirkung für uns. Liebe ist Gemeinschaft und benötigt ein Gegenüber. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin, an dem Punkt, weil ich so den Eindruck habe, die Corona und Videogottesdienstgeschichte hat uns hier wohl nicht geschadet. Klar ist das so. Ich kann mir zu Hause einen Gottesdienst reinziehen. Übers Internet, übers Fernsehen.
Das kann man trotzdem machen.
Ja, natürlich kann man das trotzdem machen. Aber da lebe ich keine Gemeinde.
Nee, ich meine jetzt Gemeinde erst und dann...
Ja. Nacheinander, das ist okay so. Aber es kann nie Ersatz sein. Natürlich, wenn ich das so mitkriege, hat dann schon auch was Angenehmes für sich, nicht, wenn ich im Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee vor der elektrischen Großmutter sitze und mir das dann angucke. Da merkt ja dann auch keiner, wenn ich das Ding nur anschalte und wieder weggehe. Aber es funktioniert nicht. Wenn wir sagen, Liebe ist Verpflichtung, keine Möglichkeit. Ich habe also keine Wahl, da rauszukommen. Dann ist das immer auch Gemeinschaft und ich kann das nur mit einem konkreten Gegenüber leben. Es geht nicht anders. Du kannst von die elektrische Großmutter, die kannst du auch küssen, aber irgendwann macht das auch keinen Spaß mehr. Das ist es nicht. Und dann sind wir bei der Ergänzung, die Gudrun vorhin gesagt hat, 9. These, Liebe kommt in Verzicht und Opfer zum Ausdruck und ist daher das Gegenteil von Egoismus und Lustprinzip. Ich werfe es mal als Frage rein und bitte euch darum, jetzt keine Antwort zu geben. Hast du immer Lust auf deinen Ehepartner? Keine Antwort geben, auch keine visuelle, nicht? So mit Gestik oder sowas. Ich denke, Liebe, auch in dieser engen Gemeinschaft der Ehe, hat immer auch etwas mit Verzicht, sich selber zurücknehmen und auch mit Opfer zu tun. Immer. Das wird sicherlich sehr unterschiedlich sein und sehr wechselseitig auch. Und trotzdem hat es etwas damit zu tun. Ich bin eben nicht mehr alleine und kann nicht mehr das tun, was ich will in jeder Beziehung. Ich habe die andere immer irgendwie an der Backe. Und ich habe auch eine Verpflichtung dazu. Ihr lacht. Stimmt es oder stimmt es nicht? Doch, es ist so. Es ist so. Es ist so. Und von daher, wenn wir in dieser kleinsten Einheit erst einmal anfangen, wo ich mir ja mein Gegenüber in der Regel zumindest auch noch selber ausgesucht habe, selbst da ist es, auch oder kommt da wirklich zum Ausdruck, wird da konkret, wo es auch um Verzicht, nehmen wir ein vorsichtigeres Wort, wo ich mich selber zurücknehmen muss und Opfer zum Ausdruck. Es geht nicht ohne. Und wenn wir an dieses große Kapitel oder diese zwei großen Kapitel, wo der Paulus über Ehe spricht, im Epheserbrief 5 und 6. Womit fängt er an? Habt das gegenwärtig? Nee, habt ihr nicht gegenwärtig. Bevor er anfängt, für die einzelnen Teile von Ehe und Familie zu reden, sagt er, ordnet euch einander gegenseitig unter. Verzicht. Oder anders gesagt, stelle ich den anderen über mich. Das gilt nicht nur für das, was dahinter kommt, sondern das gilt für jeden, der Teil daran hat. Darf ich es so angriffig fragen, und ich mache es mal nur konkret an der an der Ehe, geht es mir darum, dass es Ihr Frauen, übersetzt es euch bitte gleich wieder, ja? Ich bleibe mal jetzt einseitig. Dass es mir darum geht, dass es meiner Frau gut geht, oder geht es mir darum, dass es mir gut geht? Denkt mal einfach drüber nach. Und dann diese zehnte These. Liebe ist mehr als das Gesetz. Wenn wir das so sagen, dann sind wir bei dem, das Gesetz sagt, wenn dich jemand bittet, 1 Kilometer mit ihm zu gehen, dann geh ihn. Nee, das Gesetz sagt, dann geh ihn. Die Liebe sagt, das ist das, was Jesus dann dazu fügt, aber war mir schon klar, dass da jemand so kommt, dann geh noch eine zweite mit. Es ist eine, darf ich das so sagen, eine Übererfüllung des Gebotes. Wenn dich jemand um Mantel bittet, gib ihm auch die Hose. Ne? Liebe ist mehr als das Gesetz. Es geht noch diesen Schritt weiter. Und wenn wir das so als Jahreslosung haben, das ist nicht irgendwie ein Orakel oder sowas, aber es will uns auf etwas stoßen, was uns manches Mal ein bisschen wegrutscht. Es geht darum, das Wesen Gottes auszuleben. Es geht darum, das Wesen Gottes sichtbar zu machen. Und ich würde euch gerne eine Hausaufgabe geben. An den meisten Stellen der Schrift funktioniert das. Lest mal das ganze Neue Testament ruhig in einem Rutsch durch. Und überall, es klappt nicht an jeder einzelnen Stelle, aber an den meisten, wo das Wort Liebe steht, setzt ihr mal Jesus ein. Denn Jesus ist die personifizierte Liebe. Und wenn wir die Jahreslosung, und ich hoffe, ihr unterstellt mir jetzt nicht eine Vergewaltigung des Wortes Gottes, wenn wir sie begreifen wollen, wenn wir auch ein Stückchen sehen wollen, wie kann ich das anwenden in meinem Leben, dann lesen wir sie vielleicht so: Alle eure Dinge lasst in Jesus geschehen. Oder, zurückzukommen auf das, was Paulus sagt, seid so ausgerichtet, um dieses Wort Gesinnung mal ein bisschen wegzuhaben, wie Jesus ausgerichtet war. Und dann haben wir das, ist die häufigste zitierte Stelle aus dem Alten Testament, aus dem 3. Buch Mose, im Neuen Testament, wo es um dieses Kerngebot Gottes geht, oder das, wie alles zusammengefasst ist. Liebe deinen Gott. Das sehe ich an Jesus, was das heißt. Ich ordne mich diesem Gott unter, ich bin ihm gehorsam. Oder um es mit Weihnachtsoratorium von Bach zu sagen, ich will nur dir zu Ehren leben. Mein Heiland gibt mir dazu Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Ist ein bisschen barock von den Worten her, aber genau darum geht es. Und dieses Liebe deinen Nächsten, wie du es ja mit dir selber tust. Das ist keine Aufforderung, dass wir uns erst einmal selber lieben sollen. Das lässt sich aus der Schrift nicht ableiten. Das ist Psychologie, aber nicht Bibel. Oder anders ausgedrückt, das, was du willst, dass die Leute dir tun, das tue ihnen zuerst. Nicht hinterher, sondern zuerst. Es geht darum, dass Jesus sichtbar wird. Es geht darum, dass Jesus Raum gewinnt bei uns. Von daher, ich wünsche euch viel, was für ein Wort nehme ich da jetzt? Viel Übungseifer. Alle eure Dinge lasst in Jesus geschehen. Auch das, ja. Ja. Und dann denke ich, dann haben wir etwas, und ich habe ganz bewusst gesagt, üben. Wir werden wahrscheinlich an dem Punkt keinen Vollkommenheitsstatus erreichen. Üben. Und dann wird Jünger Jesu sein auch konkret. Das hebräische Wort für Jünger ist Talmidim und heißt nichts anderes als Lernende. Lasst uns lernen, dass Jesus sichtbar wird. Dass wir üben, dass alle unsere Dinge in Christus Jesus geschehen.